HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen. 2 Stunden haben wir jetzt zusammen mit einem Schauspieler, den Sie kennen aus Lola Rent, Bader Meinhof Komplex, Knocking on Heaven's Door, Das Experiment, Munich und. Seit 20 Jahren ist Moritz Bleibtreu erfolgreicher Schauspieler in nationalen und internationalen Produktionen. Ab Donnerstag in unseren Kinos mit seinem neuen Film Nur Gott kann mich richten. Und dieser Film spielt unter anderem eben auch in Frankfurt, spielt in Offenbach. Dort ist gedreht worden. Und warum er sich nicht nur in unsere Stadt verliebt hat, sondern auch gleich in den ganzen Cast, mit der da mitgespielt hat, der ist nämlich sehr hochkarätig, erzählt er uns gleich hier im HR3 Sonntagstalk. Wir freuen uns auf Moritz Bleibtreu und ich freue mich, dass Sie uns wieder begleiten. Guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer und das ist Coldplay Paradise. Hier ist der HR3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer. Sucht Ihr Streit, Sir? Mit diesem Satz ging es los am Theater in Hamburg. Danach folgten viele, viele erfolgreiche Kinoproduktionen von Lola Rent bis zu seinem neuesten Nur Gott kann mich richten ab Donnerstag in unseren Kinos hier in Hessen. Schönen guten Morgen und moin, Moritz Bleibtreu.
Moin, moin.
Moin, moin. Das ist ja richtig hier norddeutsch, freue ich mich ja, ne? Als Norddeutsche, dass wir hier uns mit Moin begrüßen können. Kann man mit dir so richtig gut streiten?
Es kommt darauf an, worüber.
Mm. Was ist denn dein Lieblingsstreitthema?
Ach, gar nicht so wirklich. Also ich streite sehr, sehr ungern. Ich mag's nicht. Ich bin kein großer Streiter. Und es ist mir auch meistens nur wert mit Leuten, die ich wirklich lieb habe. Also ich streite eigentlich nicht mit Menschen, die ich nicht gut kenne oder auf deren Meinung ich nicht viel gebe. Das ist nicht so meins. Da bin ich dann lieber raus und sag lieber gar nichts.
Bist du nachtragend?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich vergebe sehr gerne und kann super verzeihen und bin überhaupt nicht nachtragend. Nee, wenn sich jemand aufrichtig entschuldigt, dann ist alles gut.
Sonntagmorgen, du sitzt in Hamburg im Studio und ich hier in Frankfurt. Gibt es bei dir ein typisches Sonntagmorgen-Ritual?
Nö, nicht wirklich. Aber Sonntag ist halt deswegen ein schöner Tag, weil man dann doch eben oftmals nicht arbeiten muss und mein Kleiner
dir das Frühstück
nicht in die
macht.
Schule muss. Ja, und er muss nicht in die Schule, die einem ja die Kinder klaut.
Ja,
und
das
an dem Tag. Deswegen mag ich den Sonntag gerne, aber nö, Rituale in dem Sinne nicht wirklich. Nee.
Wir werden heute natürlich den Film Nur Gott kann mich richten in den Mittelpunkt stellen und er ist ab Donnerstag in den Kinos gedreht. Habt ihr in Frankfurt, in Offenbach, in Rüsselsheim und man muss ja sagen, wenn man sich nur den Trailer schon anschaut und dann den Film auch sieht, denkt man, was ist das denn für ein Frankfurt? Ja, so viel Hinterhöfe, Boxclubs und Ecken, die ich meine Frankfurt eigentlich ganz gut zu kennen nach 10 Jahren, die mir fremd waren, holt ihr in dem Film raus.
Einige waren halt auch leider in Hamburg, ne?
Nein, so, jetzt kommt's raus.
Ja, das ist dem Subventionssystem in Deutschland geschuldet. Es ist ja so, dass wir diese Kinofilme meistens nicht nur mit einer Förderung subventionieren, sondern mit mehreren machen. In dem Fall haben wir die Hamburger Filmförderung auch noch beteiligt gehabt und da ist es dann so, dass
die
man
besseren
diese Gelder,
Hinterhöfe gibt's in Hamburg, ja.
Nee, nur man muss das wirklich machen. Man muss das Geld halt dann da ausgeben, ja, wo es hergekommen ist und deswegen mussten wir den einen oder anderen Hinterhof von Frankfurt in Hamburg machen und das ein oder andere Nummernschild umkleben. Aber okay. Ich finde trotzdem, dass das schon gut rüberkommt und dass man Frankfurt auch wiedererkennt und auch gut spürt in dem Film.
Was hast du denn von Frankfurt da mitbekommen während der Dreharbeiten, wenn ihr da mal aufgetaucht seid aus eurem Setleben? Oder gibt es dazu gar nicht die Möglichkeit? Hast du ein Gespür für diese Stadt? Du bist Hamburger, du lebst in Hamburg, aber was verbindest du mit Frankfurt?
Ich habe die jetzt überhaupt erst durch das Drehen kennengelernt, weil das erste Mal, was ich überhaupt länger in Frankfurt war. Ich war in Frankfurt immer nur tageweise. Wird ja auch relativ wenig gedreht, gerade was Kino betrifft, was auch eine der Ideen waren von Anfang an, wo wir gesagt haben, ey, wäre das nicht geil, wenn das in Frankfurt spielt? Nicht nur, weil es einfach zu dem urbanen Ton des Films passt, sondern auch, weil das eine Stadt ist, die cineastisch ja auch noch gar nicht abgefrühstückt wurde, so richtig.
Erstaunlich,
ne?
Also, eigentlich, ne?
Ja, total. Mit den Hochhäusern und Zack und Stahl und Glas und das Bahnhofsviertel, die offene Szene und so. Das hat einfach unheimlich gut gepasst. Und ich habe dann Frankfurt da eigentlich erst kennenlernen dürfen und es vor allem als eine sehr lustigerweise sehr gemütliche Stadt erlebt. Also wenn man sich jetzt nicht eben in diesen urbanen Zentren und in Offenbach bewegt, sondern in den etwas, sage ich jetzt mal, wohlsituierten Gegenden von Frankfurt, ist das eine unheimlich gemütliche Stadt. Mit Bembelsche und Handkäse und das ist, ich fand das eigentlich urig geradezu, lustig.
Ja, es hat
und ich
krasse
die sehr,
Gegensätze.
Ich mag es sehr. Ich mag Frankfurt voll. Also ich bin voll Fan. Ich bin zum Beispiel nicht so ein Berlin-Fan. Ist nicht so ganz meine Stadt. Aber Frankfurt fand ich richtig geil.
Also nächster Film vielleicht dann wieder in Frankfurt. Wir steigen jetzt gleich ein und werden ein bisschen uns über den Plot natürlich unterhalten. Es ist ein Film, der ist direkt, der ist unmittelbar, der ist auch rau und roh in der Sprache, in der Bildsprache, in der Direktsprache. korrekten Kommunikation. Es geht um die kleinen Deals, es geht um die kleine und große Liebe, es geht um die großen Träume. Und da machen wir gleich weiter mit dir, lieber Moritz, bleib treu. Heute an diesem Sonntag im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Alice Merton sucht noch immer ihre Wurzeln. Ich biete euch ein Zuhause, wenn ihr jetzt noch mal gemütlich im Bett liegt und euch vielleicht umdreht. Wenn ihr uns zuhört, dann wisst ihr, ihr seid richtig mit den Ohren zu Hause hier beim HR3 Sonntagstalk. Und wir haben einen fantastischen Gast heute. Ich freue mich, dass er in Hamburg am Mikrofon sitzt. Moritz bleibt treu. Neuer Film kommt diese Woche in die Kinos. Nur Gott kann mich richten. Er ist hart, er ist direkt, er ist auch etwas brutal. Ein richtiger Gangsterfilm. Und auf Gangsterfilme stehst du ja, Moritz. Oder?
Ja, das kann man sagen. Ja, ich bin sehr geprägt und auch groß geworden. Also mit dem ganzen New Hollywood-Shit einfach generell. Und das ist für mich auch bis heute noch so eine der kreativsten Zeiten, die das Hollywood-Kino je erlebt hat. Mit den 68er-Filmen angefangen, von Warren Beatty bis hin in die frühen 80er. Das ist schon so das Kino, was mich am meisten geprägt hat. Coppola, Scorsese, das war mein Kino.
Ein Genre, ja, was man auch sehr bei uns eigentlich wiederfindet im deutschen Kino. Ich gehe viel und gerne ins Kino, aber ich habe das Gefühl, dieses Genre ist dort selten vertreten.
Generell Genre ist halt selten vertreten. Wir haben einfach das große Problem, dass du in dem Moment, wo es nicht um die Komödie geht, Komödie hat ja unheimlich viel zu tun mit Sprachgebrauch und auch mit der eigenen Sprache und mit Wortwitz und all solchen Sachen. Deswegen ist die Komödie eigentlich das einzige Genre, was in Anführungsstrichen erfolgsversprechend ist, wenn es um Geld geht oder wenn es darum geht, Geld wirklich an der Kinokasse zu verdienen. Die anderen Genres tun sich deswegen schwer, weil das natürlich dann auch immer da eben auch um Geld geht und zwar in der Herstellung. Ne? Also Blade Runner 2049 wird bei uns ein bisschen schwer zu finanzieren sein.
Aber vielleicht, trotzdem,
wenn du jetzt aber dann Science Fiction machst, so wie Roland Emmerich damals als Abschlussfilm in München, dann sagen erstmal alle, du spinnst. Also das ist der Grund dafür, dass wir uns mit Genre so wahnsinnig schwer tun, weil du konkurrierst mit einem Produkt, was in seiner Herstellung höchstwahrscheinlich 100-mal so teuer war wie dein Film, den du gemacht hast.
Aber dann heißt es doch eben, einen Schritt weiter zu gehen und dieses Nein oder du spinnst zu überspringen, zu ignorieren, auf welchem Wege auch immer Gelder zu generieren. Weil ihr rückt ja dieses Genre jetzt in den Mittelpunkt. Ihr habt einen sehr kraftvollen Film gemacht, der ist explizit erst freigegeben ab 16. Es gibt keine Weichzeichner. Es ist sehr, sehr authentisch in seiner Rohheit. Warum ist dann eben die Entscheidung doch dafür gefallen und eben nicht wieder für eine weitere Komödie?
Wie schon gesagt, also ich selbst begeistere mich total für das Genre. Und dann kam halt auch hinzu, ich habe mit Özge damals Chico gemacht und wir haben seitdem immer darauf gehofft, mal wieder was miteinander zu machen.
Özge
und
ist nur ganz kurz, Özge Yildirim ist der Regisseur und hat das Drehbuch auch geschrieben. Ne?
Genau, ja. Und auch Kupra auch noch mitproduziert. Mhm. Und ja, als ich das auf dem Tisch habe, habe ich gesagt, klar, das ging dann relativ schnell. Dann kam vom Christian Becker, der Produzent des Films ist, die Idee, ob ich das nicht vielleicht auch produzentenmäßig so ein bisschen mitgestalten könnte, einfach weil er wusste, dass ich, ja, dass ich da halt eine Nähe, wenn du so willst, hast zu diesem Stoff. Einfach weil ich nur mal in einem Lichtviertel groß geworden bin und diese Vögel dann doch irgendwie ganz gut kenne. Das hat sehr viel Sinn gemacht, weil dann hatten wir ganz schnell ganz viele Ideen zu Schauspielern, zu die Art, wie wir mit der Musik umgehen,
lass
den Soundtrack
doch,
und
lass
so.
Lass uns doch über das Produzieren gleich nochmal reden. Lass uns vielleicht am Anfang nochmal sagen, worum geht es in dem Film?
Es ist eigentlich ein klassischer One-Last-Job-Plot. Also ein Junge kommt aus dem Knast und braucht einmal Geld, weil er eigentlich mit seinem Vater das Land verlassen will und mit dem ganzen Scheiß einfach aufhören will.
Der
und
Vater ist ziemlich am Ende, ne?
Genau, der Vater ist ziemlich am Ende. Man weiß nicht so ganz genau, ist das Alzheimer, ist der debil, senil, man weiß es nicht so ganz genau, aber dem geht es nicht gut. Und es ist eben die Geschichte von diesem jungen Mann, Ricky, der aus dem Knast kommt und dann, und das ist der große Fehler, den die Figur begeht, seinen Bruder, seinen jüngeren Bruder, gespielt von Edin Hasanovic, involviert, um dieses letzte Ding durchzuziehen. Und dann geht vieles schief. Gleichzeitig ist es die Geschichte von einer Polizistin, der Birgit Minichmayr, der Diana in dem Film, die eine Mutter ist, die ihr Kind retten will und die kreuzt die Wege dieser beiden Brüder. Und dann geht vieles schief.
Ja, dann geht vieles schief. In einem hohen Tempo, muss man ja sagen. Es hat eine Bildsprache, die wir sonst ja eigentlich eher aus dem amerikanischen Raum kennen. Sie ist unglaublich schnell, auch von den Schnitten her, vom Soundtrack her. Es sind Rapper dabei und eben auch der Burgschauspieler Peter Simonicek. Ihr habt einen großen Spagat gewagt und dabei was Eigenes geschaffen.
Das ist schön, dass du das so empfindest, weil das war genau, das war in Anführungsstrichen die Idee oder das war
und
so
du hast mich nicht als Pressesprecherin gebucht.
Nee, und das war auch so eine, so ein bisschen so eine romantische Idee, die ich davon hatte, weil das ja auch ein Stück weit auch, wenn man so will, mit mir sehr viel zu tun hat. Ne? Also ich bin ja irgendwie genau das. Ich bin halt, wenn man so will, im Rotlichtviertel groß geworden, aber ich bin das Kind einer intellektuellen Mutter. Ich bin mit Literatur und intellektuellen Freunden groß geworden und
Warum hat, genau haben sich deine Eltern damals dieses Viertel eigentlich ausgesucht? St. Georg, ich bin aufgewachsen im Steintor in Bremen. Ist das gleiche in klein, ja? Junkies auf offener Straße, es wird gedealt.
Die Nähe zum Theater. Das Schauspielhaus liegt ja direkt in Hamburg, direkt am Hauptbahnhof, also mitten direkt drin in dieser Gegend. Und das war dann die Nähe zum Schauspielhaus, weswegen wir da hingezogen sind. Aber das war nicht nur das, es war auch in der damaligen Zeit so ein bisschen schick so. Und es gab ja immer diese komische Nähe zwischen Unterwelt, Kunst, Musik, bildende Kunst. Das gab es immer. Und es war auch ein bisschen cool, in so einer Gegend zu wohnen, die so ein bisschen abgefuckt ist.
Ob das als Kind dann auch so ist, ja.
Nee, gar nicht.
Das müssen wir gleich mal eben klären. Die Kindheit auf dem Kiez und dieses St. Georg in den 80ern. Ja, das sind ja so diese Bilder 80er und 90er, die sich ja in dein System eingegraben und sich dann verinnerlicht haben, sodass du dieses Gefühl noch immer in dir trägst. Ich freue mich, dass du heute unser Gast des Tages bist. Lieber Moritz, bleib treu. Gleich geht's weiter. Prominente Menschen, das verbinden wir vielleicht alle viel zu oft mit einem ruhigen und sorgenfreien Leben. Mein heutiger Gast musste sich sein bürgerliches Leben richtig hart erkämpfen. Moritz Bleibtreu ist in einem Hamburger Problemviertel zwischen Junkies und Prostituierten aufgewachsen. Und wie ihn das geprägt hat, darüber spreche ich gleich mit ihm hier im hr3 Sonntagstalk. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Ich bin Bärbel Schäfer und jetzt beamen wir uns mal kurz nach Malibu mit Miley Cyrus. Moritz Bleibtreu ist unser Gast heute hier beim hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, am Donnerstag im Kino. Nur Gott kann mich richten. Wir sagen es gleich am Anfang, Moritz, dieser Film ist ab 16, ja? Warum?
Weil
sag du es den Eltern,
nicht,
die hier zuhören.
Weil er nicht ab 18 sein darf.
Warum nicht?
Weil das theoretisch streng genommen gar nicht geht. Also die deutschen Kinofilme, die leben ja meistens, also fast alle von der Subvention. Und in dem Moment, wo du Subventionen kriegst, also Kulturgelder, darf ein Film gar nicht ab 18 sein, weil ich damit ja quasi ein bestimmtes Publikum ausgrenzen würde. Weil wir alle haben ja quasi diese Filme finanziert. Und deswegen müssen Filme, die subventioniert werden, eine FSK von 16 haben.
Okay, also es geht um Ricky, der hat 5 Jahre im Knast gesessen und nach einem missglückten Überfall für seinen Bruder Rafa, so wird er halt genannt, Raphael, gespielt von Edin Hasanovic, und mit seinem Kumpel den Kopf hingehalten. Jetzt ist er draußen, hat einen Traum, will mit seinem Vater auswandern, dafür braucht er Geld. Ob das gut geht oder nicht, muss jeder selber wissen und soll sich selber die Kinokarte kaufen, das verraten wir beide nicht. Aber das Umfeld, wo der Film eben spielt, ist ein sehr raues. Prostitution, Drogendealer, Spielhallen, Boxclubs. Du bist, oder man kann eigentlich sagen, wir beide sind auf so einem Kiez aufgewachsen. Ich in Bremen und du in Hamburg. Kindheit im Kiez. Was bleibt davon? Du fängst an.
Man hat natürlich eine andere Sicht auf Dinge. Dinge, die vielleicht in einer bürgerlicheren Gegend was Besonderes sind, sind in solchen Gegenden oft Teil des Alltags, also zum Beispiel Gewalt. Wenn ich mir jetzt meinen Jungen angucke, der jetzt 9 Jahre alt ist, für den ist das, mit Ausnahme, wenn man es mal sich irgendwann mal auf der Schule irgendwie Streit gibt wegen dem scheißen Ninjago-Bild oder so, Gewalt existiert nicht. Also das ist kein Teil des Lebens. Und wenn, dann ist das eine absolute Ausnahmesituation.
Was hast du denn an Gewalt dann wahrgenommen in deinem Umfeld als Jugendlicher?
Naja, Gewalt war halt, das kennst du ja selber, wenn du aus so einer Ecke kommst, das ist halt ein Problemlöser. Ne? Es ist ein Problemlöser, es ist die ultimative Konfrontation, es ist die ultimative Absprache zwischen wer ist der Stärkere, wer hat was zu sagen. Wenn du stärker bist, bist du stärker, ganz einfach. Da kannst du so schlau sein, wie du willst. Es gehört einfach dazu. Ne? Und das ist ein Riesenunterschied zum Beispiel. Ich weiß das deswegen, weil ich ja die ersten Jahre meiner Kindheit relativ, oder nicht nur relativ, sehr wohlbehütet eigentlich groß wurde, im Hofweg in Hamburg, in Uhlenhorst. Und wir sind dann mit, ich glaube, da war ich so alt wie mein Sohn jetzt, mit 9 oder 10 nach St. Georg. Und auf einmal gab es dann eine Realität und bestimmte Dinge, die Teil meines Lebens wurden, von denen ich überhaupt nichts gewusst habe, also mit denen ich auch gar nichts anfangen kannte. Ne? Also eben zum Beispiel Gewalt als eine normale Sache, die einfach dazugehört. Oder eine Begrifflichkeit der Ehre, die mir völlig fremd war und die auf einmal was ganz Wichtiges wurde. Oder Respekt, was für mich bis dahin war, Respekt ein Wort für, ja, das hat man halt für älteren Leuten. Wenn die reden, ist man ruhig. Und man auf einmal damit konfrontiert wird, dass das auch was ganz anderes bedeuten kann, Respekt. Und wie groß und wie wichtig die Bedeutung ist von diesem Wort. Ne?
Hätte aber auch eben schief gehen können. Ne? Also es gibt da sehr, sehr viele Einflüsse. Als Jugendlicher ist man eben auch leicht beeinflussbar, leicht verführbar. Mhm. Wir waren dann ja auch auf Schulen in solchen Vierteln, ich auf jeden Fall. Und ist es eine Frage von Glück oder ist es eben auch eine Frage der inneren Haltung? Oder hat dich auch dann viel abgeschreckt von dem, was du gesehen hast auf dem Kiez?
Ich glaube, ich kann sagen, dass ich das große Glück gehabt habe, dass ich meinen Berufswunsch, den hatte ich schon mit 5 formuliert. Also ich wusste immer, ich will Schauspieler werden. Also deswegen wäre ich niemals in die Verlegenheit gekommen, so richtig Scheiße zu bauen. Ich habe auch Scheiße gebaut, ich habe auch mal einen Einbruch gemacht und so ein Quatsch, das habe ich alles gemacht. Aber es gab nie diesen Punkt, wo meine Mutter wirklich gesagt hätte, oh oh, jetzt wird das Ganze hier eine existenzielle Nummer. Sondern ich glaube, die und ich wussten beide immer, das ist jetzt halt so eine Phase, jetzt machen wir halt mal ein bisschen Quatsch, ne? Aber ich
aber
war
einmal
nie
Quatsch zu viel kann ja eben auch, das kennt man ja von anderen Geschichten, wo es bei anderen nicht so gut ausgegangen ist wie bei dir. Es ist manchmal in dieser Teenagerzeit eben auch so eine Sache auf Messerschneide. Ne?
Oh, total. Ich hatte damals eine Situation, wo ich eben genau eben diesen besagten Einbruch begangen habe. Und dann sind wir damals mit der Ware sozusagen noch, sind wir zu meiner Mutter, weil das die einzige war, wo wir hätten hingehen können, weil ich wusste, die war eben damals schon ja eine sehr progressive und auch ziemlich coole Frau, mit der man eigentlich auch alles besprechen konnte.
Was war denn die Ware, die du angeschleppt
Turnschuhe.
Hast?
Turnschuhe. Wir haben in so einen Laden eingebrochen und haben Turnschuhe geklaut. Und dann sind wir dahin und haben die Sachen dahin gelegt. Und da habe ich schon gemerkt, wie dumm das war und wie wenig sich das jetzt schon gelohnt hat. Spätestens, als ich meiner Mutter in die Augen geguckt habe. Aber dann, 2 Tage später, kam meine Mutter zu mir an und sagte zu mir, du Moritz, das mit dem Einbrechen, das war natürlich totale Scheiße. Aber du darfst eins nicht vergessen, ich bin eine alleinerziehende Mutter. Und du hast jetzt gerade richtig Scheiße gebaut. Dein Zeugnis besteht zur Hälfte aus 5 und 6. Wenn das Jugendamt hier bei uns reinkommt und die gucken, was hier los ist, selbst wenn die mich nicht kennen und dich nicht kennen und dir dein Zeugnis angucken, dann könnte das sein, dass wir da Ärger bekommen. Und das hat für mich so einen Sinn gemacht, weil das stimmte. Also unsere Wohnung war damals sehr, meine Mutter war eine sehr progressive Frau. Das war alles ein bisschen verrückter als bei anderen Kindern. Und das wurde mir so vor, also die hat das ganz pragmatisch, ganz klar gesagt. Und dann habe ich die einmal angeguckt und habe gesagt, die hat recht.
Da ging dir schon so ein bisschen der Arsch auf Grundeis.
Ja. Und dann habe ich auch nie wieder Scheiße gebaut.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast ist ein Schauspieler, der brennt an allen Ecken und Kanten. Die Kamera liebt Moritz, bleibt treu. Und Moritz, du hast einen Hang in deinen Rollen zu Menschen, die nicht nur oft außerhalb der Gesellschaft stehen, die so ein bisschen auch am Limit sind. Was macht denn den Reiz dieser Rollen für dich, die auch so auszuwählen, immer wieder aus?
Es ist halt grundsätzlich so, dass die Geschichten, die wir in Deutschland erzählen, also die meisten zumindest, wir tun uns ja sowieso mit der klassischen Heldenfigur unheimlich schwer. Ne? Das hat viel mit Identifikation zu tun und mit der Tatsache, dass die Identifikation in unserem Land nicht das gleiche bedeutet wie in den USA.
Was ist der Unterschied?
Oh, der Unterschied ist, wir haben 2 Weltkriege angezettelt und schämen uns wahnsinnig dafür, wer wir sind. Und wenn man sich dafür schämt, wer man ist, dann kann man natürlich sich schwer bewundern. Ne? Das ist ein ganz, ganz einfach erklärtes Ding eigentlich. Und klar, ich höre auch immer wieder, mein Gott, das ist 100 Jahre her, das kann doch heutzutage keinen Einfluss mehr haben. Doch sicher, es ist auch gut so, dass das einen Einfluss hat, weil wenn das keinen Einfluss mehr hätte, dann wäre es noch viel, viel trauriger. Aber man kann, glaube ich, auch durchaus sagen, dass die kulturelle Identität, die hat einen riesengroßen Knacks genommen. Also Patriotismus wird für uns nie das sein, was es in Italien ist, wenn Lucio Dalla auf den Marktplatz kommt oder Celentano. Diese Form von Patriotismus, die sich anfühlt nach Freude, nach einem schönen Stolzgefühl, einem warmen und nicht diese Verbissenheit sofort ins Spiel kommt, das wird vielleicht noch 3 Generationen, wenn das je zurückkommt. Und das hat sehr viel zu tun mit der Kunst natürlich, im Allgemeinen. Ne? Aber im Kino natürlich ganz besonders, weil das Kino oder die Schauspielerei eben wirklich von Identifikation lebt. Ne? Das heißt, ich muss mich mit diesem Helden identifizieren.
Und warum entscheidest du dich dann eben so oft für Rollen, die keine bürgerlichen Existenzen sind?
Die Heldenfiguren, die wir im Kino erzählen, die interessanten, die schauspielerisch spannenden, das sind Anti-Helden. Weil wir sind auch Anti-Helden viel gewohnter als den klassischen Helden, der wie Bruce Willis am Ende Yippie-Yay, Schweinebacke sagt und dem Bösen in den Kopf schießt. Die viele Leute würden sich totlachen, wenn du das in Deutschland machst. Das würde
finden
gar nicht
dich
funktionieren.
Die Rollen? Finden die dich oder begibst du dich auf die Suche?
Ich kann schon sagen, die finden mich. Wenn du mich fragst, wie suchst du es aus, dann kann ich immer nur sagen, ich lese, ich habe ein Bauchgefühl, entscheide mich. Und dann ist es aber oft so, dass wenn ich zurückblicke und sage, guck mal, ach, vor 3 Jahren hast du das und das gemacht, dann sage ich, ah, guck mal, und lustig, da ging es dir so und so und da ist gerade das und das passiert in deinem Leben. Ach, guck mal, und auf einmal finde ich eine Antwort, warum ich zum Beispiel mich zu diesem Zeitpunkt für genau diese Geschichte interessiert habe. Ne?
Wie geht's dir denn in deinem Leben oder wie ging es dir, als du dich entschieden hast für Nur Gott kann mich richten?
Das ist noch nicht lang genug her. Das ist jetzt gerade mal letztes Jahr. Ja, aber das hat sich von Anfang an super angefühlt. Eigentlich in dem Moment, wo Özgür mir das Buch geschickt hat, dann habe ich den Titel gelesen, habe erstmal gesagt, pui, das ist aber ganz schön dick, ey. Dein Ernst? Und er so, doch, lies mal. Und dann, wie das so ist, dann liest man das. Ich habe es zweimal gelesen und dann beim zweiten Mal lesen habe ich schon gesagt, nee, der Titel ist richtig. Das ist zwar dick, das ist zwar voll auf die Schnauze und hat ganz große Eier, aber das ist auch richtig. Und das ist auch der Film, weil darum geht's. Es geht darum, dass es unheimlich schwer ist zu richten. Und ich bin jemand, der das versucht, möglichst nie zu tun, sondern immer erstmal was auf mich wirken zu lassen und wirklich nach genauester Draufsicht erst mir ein Urteil zu erlauben. Ich glaube, wir sind heute so schnell damit zu sagen, ah, der ist scheiße oder der ist super oder was auch immer. Und wir nehmen uns nicht genug Zeit, um zu sagen, warte doch mal zwei Sekunden. Versuch es doch mal wirklich in seiner Gesamtheit zu sehen. Und nicht nur dieses eine kleine Ding, sondern guck dir mal das Ganze an. Und das braucht Zeit. Das braucht Zeit, das braucht Muße. Und das machen viele Leute leider nicht mehr. Und insofern ist dieser Titel mir persönlich auch ein Anliegen.
Genau. Und eigentlich ist es ein bisschen wie mit dem Scheinriesen-Tour-Tour, ne? Bei Jim Knopf.
Absolut.
Der ist ja auch so riesig. Alle haben vor ihm Angst und denken, er verbreitet Angst. Und wenn du auf ihn zugehst, wird er ja auch
ganz klein.
Genau. Und das heißt eben neugierig sein, eigentlich sich jemandem viel mehr öffnen und erstmal selber zuhören, was der zu sagen hat, anstatt immer über dieses Hören sagen.
Genau, oder eben auch das zu kaufen, was einem vermeintlich gesagt wird. Also nimm die Musik, die Rap-Musik in unserem Film, mit der du in Deutschland immer noch ein riesengroßes Problem hast, wo es immer noch Leute geben, die sagen, oh, guck mal hier, das ist schwulenfeindlich, das ist frauenfeindlich. Und dann sage ich, wo hast du denn die Information her? Und dann sagen die, naja, das steht in der Bild-Zeitung. Sage ich, ja gut, aber hast du dir denn wirklich mal die Mühe gemacht, ein Bushido-Album oder ein Khatar-Album oder ein Haftbefehl-Album von A bis Z durchzuhören? Und ich meine nicht nur drei Songs, ich meine wirklich das ganze Album. Hast du dir die Mühe mal gemacht? Und du wirst sehen, die wenigsten Leute tun das wirklich. Und wenn sie das tun würden, würden sie die Musik viel besser verstehen und sie würden ihre eigenen Kinder viel besser verstehen. Sie würden verstehen, warum ihre eigenen Kinder mit 13 diese Musik hören, weißt du? Und das finde ich unheimlich wichtig, weil das ist natürlich, ist das auch teilweise unheimlich aggressiv. Und wenn mein Sohn sowas hört, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich verbiete ihm das wird nicht funktionieren, weil der findet schon seine Wege, das zu hören, wenn er das hören will. Oder ich setze mich damit auseinander und sage, was ist das überhaupt? Was bedeutet denn Choya? Was ist das? Was bedeutet Choya? Was bedeutet Cho? Was bedeutet dies? Wieso ist Schwuchtel nicht Schwuchtel? Was bedeutet das sonst? Wieso ist Bitch nicht eine Hure? Was bedeutet das sonst? Wie funktionieren diese Codes? Weil das ist genau wie der Rock'n'Roll der 50er, 60er Jahre. Der hatte genauso seine Codes.
Also brauchst du eigentlich einen Dolmetscher. Du brauchst eigentlich einen Übersetzer.
Ja, genau. Ne? Auf eine Art brauchst du das. Mhm. Und zum Beispiel so ein Film wie Nur Gott kann mich richten, der könnte zum Beispiel Teil von so einer Übersetzung sein. Also ohne, dass der Film auch nur im geringsten politisch sein will oder eine soziale Aufgabe hat oder so, finde ich schon, dass wenn man schon über diesen ganzen Integrationskram redet, dann so, ne? Jede Form von Dialog und alles, was Menschen zusammenbringt, ist gut.
Unser Gast des Tages, mein heutigen Gast, Moritz Bleibtreu, ja, den kennt man deutschlandweit auf großen Kinoplakaten. Diesmal mit seinem neuen Film ist er nicht nur, das sage ich in Anführungsstrichen, Hauptdarsteller, sondern auch Produzent des Films. Das heißt, er hat mit seinem eigenen Geld eben auch dafür gesorgt, dass dieser Film entstehen kann, den wir am Donnerstag sehen können, Nur Gott kann mich richten. Und warum er sich in dieses neue Abenteuer gestürzt hat, das muss ich ihn gleich mal fragen. Moritz Bleibtreu, unser Gast. Und ich hoffe, Ihnen geht's auch gut. Whatever it takes, Imagine Dragons. Ich bin Bärbel Schäfer an diesem Sonntagmorgen. Hey, guten Morgen, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir haben heute einen eloquenten Gast, Schauspieler von Beruf, Moritz Bleibtreu. Und alles, was hilft, dass wir Menschen miteinander ins Gespräch kommen und uns erst informieren, bevor wir urteilen über jemand anders, über Vorfälle, die wir leben oder die wir sehen. Das findest du, lieber Moritz. Auf jeden Fall hast du es uns gerade so erzählt. Also erstmal genau sich informieren. Dein neuer Film, Nur Gott kann mich richten, kommt ja am Donnerstag in die Kinos. Soll dieser Film denn eigentlich auch Brücken bauen?
Das ist sicherlich nicht der Anspruch, den der Film hat. Ich habe keine politische Agenda. Ne? Ich arbeite im Auftrag der Fantasie, nicht im Auftrag der Realität. Aber natürlich,
ihr seid hart in der Realität unterwegs mit
genau.
diesem Film.
Genau. Und deswegen, klar, wenn das passiert, wenn da eine Brücke entsteht, wenn Leute diesen Film zum Anlass nehmen, um darüber zu reden und einen Schritt aufeinander zuzugehen, dann finde ich das sehr, sehr wünschenswert. Aber es ist natürlich nicht der Grund, weswegen wir diesen Film gemacht haben.
Jetzt sind viele Leute aus dem Cast deine Kumpels oder liege ich falsch? Also Drehbuch, Regie, Özge Yildirim. Die Musik, die wir hören, ist, glaube ich, die du auch privat ganz gerne hörst. Birgit Minichmayr, ich bin ein Theaterfan und Kinofan sowieso, liebe ich. Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal für eure Entscheidung. Mhm. Edin Hasanovic, Kida Ramadan, ein fantastischer Schauspieler, ein geniales, wunderschönes Gesicht. Peter Simonicek, kennen die meisten von uns aus Toni Erdmann. Mhm. Alles Kumpels?
Das kann man so sagen, ja. Also es gibt zumindest zu fast jedem eine familiäre oder private Beziehung. Ne? Also die Birgit Birgit ist eine langjährige Freundin von mir und von meiner Mutter, war sehr, sehr gut mit meiner Mutter befreundet, eine Schauspielerin, die ich seit Jahren bewundere, die meine erste Idee war, wo ich dachte, das muss Birgit spielen und das hat sie
geklappt. Spielt die Polizistin Diana, ne?
Genau, Peter Simonischek, der meinen Vater spielt, ähnlich war ein Freund meines Vaters, ein Schauspieler, den ich seit meiner frühesten Jugend bewundere und sehr, sehr schätze, Österreicher genau wie ich oder wie meine Mama auch und ja, war meine erste Idee auch, übrigens vor Toni Erdmann.
Mhm.
Ganz wichtig.
Das ist wichtig, dass du das jetzt sagst.
Ja, genau. Tatsächlich.
Ein hochdotierter
Film. Kein Witz,
Film.
Wir haben die Zusage bekommen, 3 Wochen vor der Presseinfo, dass das Ding in Cannes läuft.
Ne?
Also das war, als Toni Erdmann in Cannes, das war super.
Gratuliere. Was
mich
ändert
sehr gefreut.
Sich denn, wenn man den Kollegen so nah ist? Was heißt das für die Atmo am Set?
Da ist eine Vertrauensbasis da. Und ein Wohlwollen. Jeder hat ja seine eigene Vorstellung von wie so ein Film dann aussieht oder wie so eine Szene jetzt geführt wird oder wie auch immer. In dem Moment, wo man sich nicht kennt, muss man das erstmal finden, dieses Vertrauensverhältnis, wo man sagt, okay, da kann ich dem voll vertrauen oder der will mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Das sind Sachen, die nicht selbstverständlich sind. Wenn du die Leute so gut kennst, dann ist das da. Und das hilft ungemein. Die Leute mögen sich einfach.
Und das sagen die auch schneller zu, weil die das eben umgekehrt auch so wissen, unabhängig vom Drehbuch? Oder muss die Qualität bei solchen Top-Leuten dann trotzdem auch stimmen?
Ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass weder Peter noch Birgit den Film gemacht hätten, wenn sie jetzt beim Lesen gesagt hätten, oh, was ist das für ein Käse, das machen wir jetzt nur, weil
ich
der Moritz
den
das
Moritz,
macht.
Ich mach den Moritz, der macht so super Kaffee.
Nee, das macht auch Peter nicht. Und schon gar nicht für 5 Tage. Also nee, und nicht mal 3 Tage waren das, glaube ich. Nee, ich glaube schon, dass sie das schon auch geil finden.
Jetzt ist dein Bankkonto leer, weil du mitproduziert hast?
Genau.
Oder muss ich mir Sorgen machen?
Mm-mm. Aber es wäre gut, wenn du nochmal einen Aufruf startest, sodass wirklich ein paar Leute auch ins Kino gehen.
Das kannst du am Ende gleich selber machen.
Dann kriege ich vielleicht mit ein bisschen Glück noch 1 Euro zurück.
Ja, jetzt gibt's.
Aber es ist sicherlich es ist unternehmerisch nicht wirklich gerade schlau, deutsche Kinofilme zu produzieren. Also nicht solche. Dann sollte man vielleicht wirklich eben eine coole Komödie machen oder so. Oder eine romantische Komödie oder so. Aber mit dem, was wir da gemacht haben, das ist, ist unternehmerisch nicht schlau.
Moritz, du bist seit 20 Jahren im Geschäft. Hätte man das nicht wissen müssen?
Hätte man, wusste ich auch. Es ist auch eine glatte Nullrechnung, um die Wahrheit zu sagen. Also ich glaube nicht, dass ich als Produzent einen Film anfassen würde, wenn ich nicht gleichzeitig bereit wäre, alles zu verlieren, was ich in den Film investiert habe.
Mhm.
Das ist keine unternehmerische Tätigkeit, sondern da geht es überhaupt nicht um Profit, sondern es geht mir wirklich darum, dass ich diese Filme auf der Leinwand sehen will. Ich möchte, dass die gesehen werden und wenn das dann schief geht und ich mein Geld dran verliere, dann ist das so.
Genau. Oder spätestens, wenn der Banker anruft und dich in Haftung nimmt, dann wird es auch
geht schon.
Eng.
Ich finde schon wieder irgendeine Werbung oder so. Ich schaffe das schon.
Geht man denn anders morgens an den Set und sitzt du anders in der Maske, wenn du weißt, du bist ja in einer Doppelfunktion. Du hast ja auch unternehmerische Entscheidungen und inhaltliche Entscheidungen mitzutreffen.
Das stimmt, aber ich bin kein Produzent, der hingeht und sagt, okay, so wie die Amis das oft machen, so Writer-Producer-mäßig, dass ein Regisseur eigentlich nur einer ist, der das ausführt, was ich ihm sage, als Produzent oder Autor, sondern ich finde das schon schön, dass wir in Deutschland, dass der Regieberuf bei uns wirklich noch was mit Kunst zu tun hat und mit einer Individualität und mit einer Draufsicht auf Dinge, mit einer eigenen Sprache im Ausdruck. Und das versuche ich zu unterstützen. Und ich wird immer ein Produzent sein, der seinen Regisseur schützt. Also ich mache alles, damit Özgür seinen Film machen kann.
Mhm.
Auch mit der Konsequenz, dass wenn ich zum Beispiel mal eine andere Meinung habe oder anderer Meinung bin, dann bin ich derjenige, der den Kopf senkt am Ende, weil er ist der Regisseur. Das ist selbst, wenn ich als Produzent und Hauptdarsteller sage, das hätte ich jetzt anders gemacht, das muss ich ihn so machen lassen. Weil ich im Kehrschluss als Regisseur würde das auch nicht wollen. Ich möchte auch keinen Produzenten haben, der mir in so einer wichtigen Situation dann sagt, nee, das machen wir jetzt aber anders. Darum geht es beim Regieführen. Man muss die Freiheit haben, das so zu machen, wie man es will.
Clooney macht es, Eastwood macht es, Schweighöfer und Schweiger eben auch, diese Doppelfunktion. Was hat dir denn gefehlt oder welche Sehnsucht hat denn noch in dir geschlummert zu sagen, ich öffne mir auch diesen Weg?
Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe das gar nicht geplant, sondern ich habe...
Du kannst doch Nein sagen.
Nee, aber es ist wirklich... Ja, das stimmt. Aber es hat Sinn gemacht, weil das war Christians Idee, Becker, der den Film ja wirklich produziert hat. Und Christian hat mich gefragt. Er hat gesagt, könntest du dir vorstellen, das zu produzieren? Und dann habe ich gesagt, wie? Und dann meinte er, naja, guck mal, das ist schon eine Materie, bin ich nicht so ganz vertraut mit. Ich weiß, dass du dich da besser auskennst. Ich glaube, das könnte hilfreich sein. Und dann habe ich geguckt, was könnte ich da wirklich machen? Macht das Sinn? Also ich habe seit Jahren eine Firma, die ich aber nie benutzt habe, weil die eigentlich mal gegründet wurde, um meine eigenen Regieambitionen voranzutreiben. Und dann habe ich gedacht, naja doch, mir fallen da Sachen ein, wo ich tatsächlich hilfreich sein könnte. Ne? Und dann sind zum Beispiel die Ideen mit der Musik entstanden, mit dem Sampler. Der Drehort Frankfurt war meine Idee, die Schauspieler. Und das habe ich gesagt, nee, das macht Sinn. Und dann, dann haben wir erstmal gedacht, wir kriegen den eh nie gemacht, wir kriegen nie das Geld dafür. Und dann ist die Konstantin, unser Verleiher, an Bord gekommen und auf einmal war der Film fertig. Das ging dann alles viel schneller, als ich je zu hoffen gewagt hätte.
So, jetzt können wir das im Kino sehen. Du bist heute unser Gast beim hr3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit dir. Moritz bleibt treu, Schauspieler und Produzent. Unser Gast heute, der Schauspieler Moritz Bleibtreu, hört ja gerne harten Rap. Den hat man auch als Soundtrack in den Gehörgängen, wenn man ins Kino geht. Ab Donnerstag für Nur Gott kann mich richten. Und Moritz, seit 20 Jahren blüht deine Schauspielkarriere. Richtig gute Rollen, die du immer wieder annimmst. Hat dich denn eigentlich jetzt, wenn du auch, ja, wie kann man sagen, in den letzten 20 Jahren, hat sich das Rollenangebot eigentlich für dich verändert?
Ja, ich bin halt erwachsen geworden, ne? So dann irgendwann in den letzten 10 vielleicht oder auch vielleicht nur 5 Jahren. Und
woran machst du das fest, dieses Erwachsenwerden?
Ja, so langsam, wenn man in den Spiegel guckt, ne? Dann so langsam merkt man so, doch. Ich sehe auch immer noch relativ jung aus, sah ich immer. Ich sah immer jünger aus, als ich bin. Und auch heute werde ich noch jünger wahrgenommen. Und deswegen hat man mir auch, also war ich ja lange so ein bisschen aus so einem Berufsjugendlicher, nicht nur, weil mir die Figuren Spaß gemacht haben, sondern auch, weil es einfach echt gedauert hat, bis ich das Alter hatte, dass man mir halt auch eine 12-jährige Tochter glaubt oder so. Ne? Das hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube jetzt, in den letzten Jahren ist das so passiert und da bin ich sehr froh drum, weil jetzt geht dann eine andere Tür auf.
Du hast als Au-pair in Frankreich gearbeitet, du warst in Italien, du hast in New York gelebt, dort die Schauspielschule besucht. Warum ist es wichtig, uns hören ja auch viele Familien zu, dann eben doch mal den eigenen Kiez, die eigene Stadt, vielleicht auch das eigene Land zu verlassen, um mal über den Tellerrand hinwegzuschauen. Welche Erfahrungen hast du davon mit zurückgebracht?
Ich kann das gar nicht hoch genug anrechnen. Oder das ist, also ich kann nur, also ich bin keiner, der großartig Ratschläge erteilt, aber ich glaube, dass ich so wahnsinnig viel gelernt habe in der Zeit im Ausland, das sollte man zur Norm machen. Jeder soll mit 18 Jahren aus dem Land weg, weil man über den Tellerrand hinaus sieht, weil man sieht, andere Menschen denken über bestimmte Dinge ganz anders, andere Menschen gehen mit anderen Sachen ganz anders um, da ist eine Kultur, Humor ist ein anderer, der Witz ist ein anderer, Sprache ist eine andere, wie funktioniert die Sprache, warum funktioniert die so, warum funktioniert unsere so. Ich habe so viel gelernt in der Zeit, wo ich nicht in Deutschland war. Ich hoffe, dass ich meinen Sohn dazu kriegen werde, dass er das irgendwann mal machen will und das kann ich nun wirklich jedem allerwärmstens empfehlen.
Und wer das mal gemacht hat, weiß ja eben auch, wie das ist, wenn dir auf einmal die Worte fehlen. Wenn man sonst ja, du bist ja sehr schlagfertig, du bist sprachgewandt, wenn dir manchmal diese Brücken eben auch fehlen, ja. Und das macht uns ja auch aus, unser Humor, als weil du es jetzt gerade als Beispiel genannt hast. Man ist
ja
eigentlich auch jemand ganz anderes und
ja,
will aber der Alte sein.
Also, so blöd das klingt, also dieses Ausländersein tut auch mal ganz gut, ne? Also es ist mal ganz gut, eben alles aus der Minderheitsperspektive wahrzunehmen und nicht aus der Mehrheitsperspektive. In einer Situation zu sein, in der man eine Sprache nicht kann, wo man selbst auf einmal derjenige ist, der vorsichtig fragen muss, entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht mal mit mir reden? Ich weiß, ich kann es nicht. Das ist, es tut gut. Das bringt einem Bescheidenheit bei. Du lernst Selbstständigkeit und du lernst einfach auch Dinge anders zu betrachten. Viele Dinge, die für dich selbstverständlich sind, sind in dem Moment, wo du irgendwo ortsfremd bist, nicht mehr selbstverständlich, weil du eben nicht mehr in den Laden reingehen kannst und sagen kannst, ein Liter Milch. Weil du musst halt sagen, bonjour, est-ce que je pourrais avoir un litre de lait? Das ist eine andere Nummer.
Wir haben noch Au-pair gemacht, heute machen alle Work and Travel.
Ja, ist mir egal wie, Hauptsache man kommt raus.
Man kommt raus, genau. Ja. Deine schönste Erinnerung an deine Au-pair-Zeit in Frankreich ist?
Meine schönste Erinnerung an meine Au-pair-Zeit in Frankreich ist höchstwahrscheinlich diese ersten Momente, wo ich gemerkt habe, ich lerne die Sprache. Das hat gedauert, ich glaube, ich habe so gute 3-4 Monate gebraucht, bis ich überhaupt den Mund aufgemacht habe. Und dann, das kennst du wahrscheinlich auch, das kommt ja dann schlagartig. Ne? Sprachen kommen ja schlagartig. Mhm. Das ist ja, du denkst, du lernst es nie.
Und dann auf einmal träumst du in der
wachst,
Sprache.
Genau, und auf einmal wachst du auf und du kannst es. Ne? Und so war es beim Französisch auch. Und ich weiß noch, diese Art von Stolz, die mich da erfüllt hat, dieses Wow, du hast was, und das geht nie wieder weg. Also das kannst du jetzt, das ist jetzt ein Teil von dir. Du kannst jetzt sagen, ich spreche Französisch. Das hat mich so unheimlich stolz gemacht, hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben. Das war toll. Also ja. Das war, und es war trotzdem eine anstrengende Zeit, kennst du ja selber. Das ist nie wirklich nur lustig, Au-pair zu machen oder Work and Travel oder so. Aber ich glaube, man kriegt unheimlich viel zurück. Das hat mich unheimlich stolz gemacht.
Und hinterher, man merkt es dann ja auch, wenn man eingebunden ist im beruflichen Alltag oder in kreative Prozesse, man kommt dann selten nochmal weg wie in dieser Zeit. Und wie du gerade sagst, wenn sich dieser Knoten löst in der Zunge, ist es einfach wunderbar.
Total.
Du hast eben nicht nur als Schüler, als Student, als Schauspielschüler das Ausland gesehen, sondern eben auch beruflich. Und darüber wollen wir gleich mal reden, weil einer deiner Freunde aus Hamburg, Fatih Aki, mit dem du auch gedreht hast, natürlich international gerade hier durch die Decke geht, nachdem er den Golden Globe gewonnen hat. Und jetzt drücken wir ihm die Daumen für die Oscars. Gleich mehr mit Moritz Bleibtreu. Ich glaube, jeder von uns kennt einen Film mit Moritz Bleibtreu und dass er neben den vielen deutschen Filmen auch an zahlreichen Produktionen im Ausland beteiligt war, das geht manchmal immer etwas unter. Und wie er es sogar geschafft hat, in einem Film von Steven Spielberg unterzukommen, darüber spreche ich gleich mit ihm. Jetzt aber erstmal Adele, hello. Und das sage ich euch auch mal, hello an diesem Morgen, Bärbel Schäfer. Steven Spielberg, Brad Pitt, Benedict Cumberbatch, mit ihnen allen hast du, lieber Moritz Bleibtreu, schon Filme gemacht. Umso mehr herzlichen Dank, dass du heute an diesem Sonntagmorgen Zeit für uns hast. Wie läuft ein Casting ab bei Spielberg? Ruft der selber an?
Nee, der castet gar nicht. Aha. Steven Spielberg castet, soweit
warum
ich
nicht?
Weiß. Nee, das ist jemand, der tatsächlich Leute einfach wählt. Das ist, ich glaube, der...
Kann man
der,
da Nein sagen, wenn der dich gewählt
das
hat?
Das kann man, aber ist die Frage, ob man das will. Ich habe mich sehr gefreut, dass der mich wollte und bei mir hieß es nur, Steven Spielberg will dich treffen, der ist in Paris und ich habe zu der Zeit gerade mit Helmut Dietl in Griechenland auf Ios gedreht, auf einer Insel.
Kommt man da schlecht
gesagt,
weg, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich sage, das ist ein bisschen scheiße, weil da brauche ich jetzt keine Ahnung wie viele Stunden. Und außerdem habe ich das auch nicht geglaubt. Ich habe gesagt, ach komm, erzähl mir doch nichts. Ja klar, Steven Spielberg will dich treffen.
Versteckte Kamera.
Genau. Und dann hieß es aber, nein, es ist wirklich der. Und dann bin ich dann nach Paris. Und
für welchen Film war das?
München, Munich. Und habe ihn getroffen im Ritz-Carlton, beziehungsweise kam dann in diese Etage, die komplett abgesperrt war, nur für ihn. Und dann war da so eine offenstehende Tür und das ist so eine Couch. Und da saß der mit dem Rücken zu mir, werde ich auch nie vergessen. Und steht er auf, sieht mich und sagt, hey Moritz. Und das war, glaube ich, eine der überwältigsten Momente meines gesamten beruflichen Schaffens. Ich konnte das gar nicht verpacken. Das war Steven Spielberg und er sagt meinen Namen. Der sagt wirklich meinen Namen.
Oh
der,
mein Gott.
Und der meint mich. Der
und selbst
und ich guck
du
mich
hattest
noch so
da
um,
Schnappatmung.
Ob da ist da noch ein anderer hinter mir? Nee, da ist kein Moritz, auch keiner. Nee, er meint wirklich mich. Das war geil. Ja, und ich habe da ganz, ganz... Einzigartiger Kerl, obwohl ich das nur fünf Tage waren, die ich da gearbeitet habe, habe ich unheimlich viel von dem gelernt und ein
was ist denn ein Tipp, den
Kerl.
Du von ihm bekommen hast, von dem du sagst, den trage ich jetzt auch weiter in meinem Schauspielerherz?
Ich habe ihn mal gefragt, ich sage es ihm auf Englisch, wenn du mit einem Satz erklären müsstest, was ist das Besondere an deiner Art, was machst du anders oder was ist dein Ding, so, wenn du das in einem Satz sagen könntest, was würdest du sagen? Und dann hat er zu mir gesagt, well you know Moritz, I don't do anything, you know what I do? I hire the best people in the world and I tell them how great they are.
Also er engagiert
vergessen.
Nur die besten Leute der Welt, da kannst du dich ja schon mal ganz stolz fühlen, dass du ausgewählt wurdest und da macht er eigentlich gar nichts. Ja?
Er sagt ihm, wie gut
sie sind.
Er sagt
ihm, wie sie toll sie sind, dadurch wächst natürlich jeder schon mal mindestens
genau.
um 30 Zentimeter und gibt sein Bestes.
Genau.
Wenn du hier die Hauptrollen im deutschsprachigen Raum spielst, dann kennt dich jeder, am Set weiß man das, dein Name trägt die Plakate und die Werbetrommel. Wie ist das dann in Amerika? Ist das ein anderer Umgang mit dir am Set auch, wenn man nicht der ganz große, noch nicht der ganz große Name ist für den ganz großen internationalen Markt?
Ja, natürlich ist das ein anderer Umgang und auch ein anderer Arbeitsablauf. Ne? Aber ich habe das immer sehr gemocht, beziehungsweise ich habe ja auch nie aufgehört, Nebenrollen zu spielen. Also
wo sind denn da Unterschiede? Wenn wir das jetzt nicht kennen, beschreib das mal.
Ja, also Moritz also erstens hier verdienst du natürlich viel weniger, ne, klar. Also das ist ja immer, auch wenn immer alle in Amerika Filme machen wollen, vergessen sie, dass sie, wenn sie hier einmal einen Namen sich gemacht haben, natürlich viel mehr Geld verdienen als da drüben. Also wenn man mal eine Hauptrolle gespielt hat und das erfolgreich getan hat, dann ist natürlich die Verführung da und sagt, ich möchte jetzt nur noch das machen. Und da habe ich einfach recht früh schon gesagt, nee, ich spiele auch unheimlich gerne Nebenfiguren. Ich finde das vollkommen okay. Und dann relativiert sich das.
Was relativiert sich dann?
Ja, diese, wenn ich irgendwo, wenn da die Nummer 1 vor der Figur steht, dann ist eine bestimmte, ich sag mal, ein bestimmter Grundumgang mit so jemandem da. Du musst ja auch, wenn du so einen Schauspieler hast und der spielt eine Hauptrolle, der ist 40 Tage am Set ununterbrochen, den muss man auch ein bisschen betütern, weil der darf ja nicht krank werden. Ne? Weil wenn der ausfällt, dann ist scheiße, dann stehen alle rum und warten. Deswegen muss dem auch eine etwas größere Aufmerksamkeit zuteil werden, vielleicht als eben eine Nebenfigur, die nur 6 Tage hat. So, ne? Da wirst du schon in Anführungsstrichen anders behandelt. Nicht schlechter unbedingt, aber eben anders. Und das ist eben was, aber was ich nie aufgegeben habe. Das hat es immer gegeben, weil ich immer Nebenrollen gespielt habe, auch in Deutschland. Ich habe ja auch in Deutschland nie aufgehört, Nebenfiguren zu spielen. Werde ich auch nicht, weil die sind oft spannender, selbst mit 5 Tagen oft spannender als eine Heldenfigur mit 25 Tagen. Ne? Aber einmal vor einer Kamera ist es dann wiederum auch egal. Ne? Wenn du vor einer Kamera stehst, dann ist es eigentlich auch wurscht, ob das ein riesengroßes Set ist und der Film wie bei, weiß ich nicht, World War Z 300 Millionen kostet oder ob du wie bei uns...
Oder Inside WikiLeaks, wo du ja auch dabei warst so, oder eben bei uns dann was machst. Hast du eigentlich einen Agent? In Amerika?
Nee, ich habe in den Staaten schon länger keine Agentur mehr. Ich hatte mal, aber das bringt nichts. Das ist so, ich denke, das ist eine Entscheidung. Also A, finde ich sowieso ein bisschen schade, dass ist immer dieses Gefrage nach Amerika, dieses, warum ist mit Hollywood, was ist mit Hollywood, wo ich dann immer so sage, wollt ihr mich loswerden oder was?
Ich war doch schon da, außerdem kennst du dich
nicht nur war da, ich bin da ständig. Also ich, auf jeden deutschen Film, den ich gemacht habe, kommt ein italienischer oder ein französischer oder ein amerikanischer. Das Problem ist nur, dass dieselben Leute, die dich das fragen, sich noch nicht mal die Mühe machen, sich meine Filme wirklich anzugucken. Und das ist mir auch genug. Das Zentrum meines Schaffens wird immer Deutschland sein. Und das ist mir wichtig, weil ich glaube, dass die Muttersprache ein ganz besonders wichtiges und eigenes Mittel im Ausdruck, im künstlerischen Ausdruck ist. Wenn ich auf Italienisch spiele oder auf Französisch oder auf Englisch, dann bin ich jemand anderes. Du kennst das. Wenn du eine Fremdsprache benutzt, dann bist du anders.
Du bist nicht zu Hause.
Ja, genau. Du artikulierst dich anders. Unter Umständen verändert sich dein Gestus, dein Habitus, deine Mimik im Zusammenhang mit dieser Sprache. Mhm. Ich würde hier nie weggehen wollen. Und ich glaube, diese Frage nach Amerika, die hat gar nichts mit dem Beruf zu tun, sondern viel eher, das ist eine Lebensentscheidung. Wenn du in Hollywood Filme machen willst, das Erste, was du machen musst, ist nach Los Angeles ziehen.
Da
geht es ja dann gar nicht so sehr darum, möchtest du da mal erfolgreich sein, sondern es geht vor allem darum, möchtest du da leben? Möchtest du deine Kinder da großziehen? Möchtest du dafür immer bleiben?
Vor dieser Frage steht ja vielleicht gerade dein Freund Fatih
Akin. Der ist ja ein
Hamburger Junge, hat einen Hamburger Slang und hat gerade diesen internationalen Erfolg. Hast du ihn angerufen?
Ja, klar, logisch. Ich freue mich für ihn sehr. Das ist ein Goldregen und der kriegt jetzt einen Oscar und den hat er auch verdient. Und das ist geil. Ich kann dir garantieren, dass selbst wenn er dann mal unter Umständen viele auch internationale Sachen macht und so und dann vielleicht mal ein paar Monate am Stück drüben ist, der wird Hamburg nicht aufgeben. Hamburg ist Hamburg.
Da bist du dir sicher, ne?
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Nur Gott kann uns richten. Ab Donnerstag im Kino. Unser Gast heute, Moritz Bleibtreu, als Hauptdarsteller und Produzent. Moritz, sag uns mal, warum sollen wir raus und uns ab in die Kinosessel dafür setzen?
Weil es, glaube ich, wirklich ein besonders gut gelungenes Stück deutsches Genre-Kino ist. Wenn man Gangsterfilme mag, wenn man urbane Geschichten mag, wenn man Chico mochte, wenn man sowas wie Vier Blocks mochte, dann sollte man sich Nur Gott kann mich richten auf jeden Fall angucken. Es ist ein sehr, sehr starkes Stück deutsches Genre-Kino.
Kommen wir zu unserem Fragenhagel am Ende der Sendung. Ich fange einen Satz an und wenn du magst, kannst du ihn beenden.
Okay.
Bei Inglourious Basterds habe ich nicht mitgespielt, weil
ich Fatih schon zugesagt hatte und leider nicht die Zeit gehabt hat, den Film zu machen.
Nach Hollywood zieht mich
allenfalls das gute Wetter.
Wenn ich vor der Kamera stehe, dann fühle ich
hoffentlich viel.
Mit Freunden am Set ist es schöner, weil
man sich vertraut und weil deswegen alles einfacher wird, weil man sich vertraut.
Ein Selfie mache ich nicht mit Fans, wenn?
Wenn sie doof fragen, wenn sie unhöflich fragen.
Wie kann man dich doof anquatschen?
Hast Bock auf ein Selfie?
Ich hätte schon längst einen Oscar verdient, weil?
Hätte ich nicht. Ich habe noch viel Zeit. Alles gut.
Wer hätte schon längst einen Oscar verdient?
Endlos viele Kollegen. Da darfst du nicht mit anfangen. Es gibt so viele, die Dinger verdient hätten und nicht bekommen haben. Gibt es zu viele.
Ein Wort aus dem aktuellen Film, das jeder kennen sollte.
Ein Wort? Ein einzelnes Wort? Mhm.
Oder eine Formulierung, die dir jetzt noch von Nur Gott kann mich richten in Erinnerung geblieben ist.
Habe ich gar nicht so wahnsinnig viel. Ich habe nur immer dieses Gib mir die gottverdammte Tasche, Mann! Im Ohr durch diesen Trailer. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Ja.
Filme gucke ich am liebsten zu Hause auf der Couch, per Streamingdienst, DVD oder doch am liebsten im Kino?
Immer noch am liebsten im Kino, wenn es geht, ja.
Nerven dich Nacho-Gekruschtel und Popcorn-Geraschel?
Nee, gehört dazu. Wenn der Sound gut ist im Kino, dann ist das nicht schlimm.
Setzt du dich um, wenn vor dir jemand sitzt, der zu groß ist?
Ja.
Dann nach vorne oder buchst du Plätze eher vorne oder hinten?
Links, rechts oder so. Ich bin meistens außen. Meistens hole ich mir so außen am Rand Plätze, damit man dann schnell verschwinden kann, wenn man es kacke findet.
Nur Gott kann mich richten. Spielen Drogen eine Rolle? Ich habe mich zuletzt zugedröhnt mit.
Wenn überhaupt, dann bin ich ein Freund einer milden Kräuterzigarette. Das kann mal passieren.
Moritz, bleib treu. An diesem Sonntagmorgen, was machst du noch heute?
Ich fahre jetzt nach Hause. Ich bin froh, dass ich gleich nach Hause fahre und dann esse ich erstmal was.
Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir noch einen schönen Sonntag. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Bärbel.